Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Der 29. Oktober 1923 gilt als Geburtsstunde des Deutschen Rundfunks. Kein großes Jubiläum, aber ein Anlass, etwas über die Rundfunkgeschichte zu erzählen. Ralf Beiderkellen und Christian Berndt haben in den Archiven gestöbert und interessante Geschichten herausgeholt. Ihr Thema: Ratgebersendungen im Deutschen Hörfunk.
44777.
Guten Tag, Herr. Ist dort Dr. von Hollander?
Ja.
Ja, ich habe eine Frage.
Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens. Ein ungeheures Kanalsystem. Das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen.
Einmal im Monat bekommt es mich, dann bin ich sexuell erregt. Und zwar jetzt nicht mit einer Frau zu schlafen oder mit einem Mann, sondern mit Hackfleisch.
Also den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn in Beziehung zu setzen.
Wie steht es nun bei den Frauen, Dr. Schnabel? Gibt es für Sie Mittel, die die Lust anregen? Auch das wollen viele wissen.
Oh, diese Fragen wurden schon seit den ältesten Zeiten gestellt. Übrigens meist von Männern.
Der Rundfunk müsste demnach aus dem Lieferantentum herausgehen und den Hörer als Lieferanten organisieren.
Sicher hat Bertolt Brecht in seiner Schrift »Der Rundfunk als Kommunikationsapparat« eher von einer anderen als der hier gerade gehörten Aufklärung geträumt. Seit es das Radio gibt, existiert auch die Idee, dass man den Hörer nicht nur beschallt, sondern auch zu Wort kommen lässt.
Wo man geht, wo man sitzt und steht, ist vom Radio heute nur die Rede.
Als der Rundfunk in Deutschland am 29. Oktober 1923 seinen regelmäßigen Sendebetrieb startete, war noch völlig unklar, wie und für wen gesendet werden sollte.
Jedes Land wird durch Radio zu einem großen Hörsaal, in dem jeder, arm und reich, jung und alt, das hören kann, was ihm Freude macht oder Vorteil bringt.
Hans Bredow in seiner Weihnachtsansprache 1924. Der Staatssekretär im Reichspostministerium und Organisator des Rundfunks forderte einen Rundfunk für alle. Das Radio wurde damals privat betrieben, allerdings durch die Rundfunkordnung von 1926 mit den installierten Aufsichtsgremien faktisch staatskontrolliert. Von Anfang an sollte das Radio mehr als nur unterhalten, so die Medienwissenschaftlerin Irmela Schneider.
In den USA anfangs, wie dann auch in der Weimarer Republik, war der erste Impetus, damit können wir die Menschen erziehen. In der Weimarer Republik gab es sogar eine Hans-Bredow-Schule, also eine Kooperation zwischen einer Art Volkshochschule und dem Radio. Es ist ja nicht von ungefähr, dass die Volkshochschulbewegung am Beginn des Jahrhunderts und das Radio zusammenkommen. Man hatte gewissermaßen ein Medium, mit dem man dieses Ideal von Volksbildung noch besser erreichen könnte.
Ich sitze den ganzen Tag an meinem Radio und ich höre Dudel, 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 Du. Es klingt den ganzen Tag aus meinem Radio, dieses süße Dudel, 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 Du.
Die Belehrung in Form von Beratungssendungen lief meist einkanalig. Experte berät, Hörer hört. Ob im Forstfunk, in der Elternstunde oder in Frau und Recht. Mit der Weltwirtschaftskrise ab 1929 änderte sich das. Es gab zunehmend Diskussionsrunden mit Laien, auch zu politischen Zeitfragen. Und neue Mitwirkungsmöglichkeiten. Der Jungmädchenfunk der Deutschen Welle entwickelte sich Ende der 20er Jahre zu einer Art Vermittlungsstelle für Arbeit, Unterkunft und Kontakte unter jungen Frauen. Moderatorin Carola Hersel gab auf briefliche Anfragen in Ansätzen auch psychologische Beratung, wenn sie Briefe wie diesen erhielt.
Sie vermittelten im Vorjahr meinen Briefwechsel mit Luzi L. Anfang des Jahres war Luzi schwer krank. Wollen Sie nicht so lieb sein, an Luzi schreiben und ihr ein bisschen Mut machen und zureden?
Hersel beantwortete die Briefe und wurde für ihre jungen Hörerinnen eine Art Moderatorin zum Anfassen.
Blättert man durch eine Programmzeitschrift jener Jahre, so erscheinen einem die Titel der Sendungen als Abbild des damaligen Denkens. Hier einige Beispiele aus der ersten Dezemberwoche 1932.
Sender Berlin, Sonntag, 13.50 Uhr. Wir beißen uns durch. Bericht eines arbeitslosen Ehepaares.
Sender Berlin, Montag, 18.40 Uhr. Dürfen wir Ihnen raten? Thema: Ich glaube meiner Frau schon gar nichts mehr.
Deutschlandsender, Mittwoch, 19.35 Uhr. Stunde des Beamten. Ministerialrat Dr. Machwitz spricht zum Thema Beamte und Storch.
Mitteldeutscher Rundfunk, Donnerstag, 18 Uhr. Hygienefunk. Dr. R. Milner referiert. Ernste Gefahren bei zu leichter Frauenkleidung.
Mit der Machtübernahme der Nazis 1933 war es mit der Vielfalt des Radioprogramms vorbei. Gerade über das Thema Lebenshilfe konnten die Nazis Propaganda direkt in den Alltag transportieren. So wie in diesem Tondokument des Reichssenders Königsberg, das als Gespräch zwischen Eheleuten angelegt ist. Sie beschwert sich über Migräne, er sagt, sie sei nur zu lange in der Sonne gewesen.
Ach was, Sonnenstich. Ich hab doch kaum in der Sonne gesessen. Nein, nein, das ist Migräne. Du weißt, die Mama hat auch schon immer daran gelitten.
Also Erbgut.
Vielleicht.
Na, das ist ja bekannt, dass gerade Frauen Erbträger der Migräneanlage sind.
Natürlich, immer wir Frauen.
Nein, tatsächlich. Frauen pflegen häufiger davon befallen zu werden als Männer. Statistische Unterlagen beweisen, dass in 100 mit Migräne belasteten Familien etwa 60% der Frauen und nur etwa 10% der Männer damit behaftet sind. Die Migräne ist übrigens erbbiologisch eine der interessantesten Krankheiten überhaupt.
Ach so, was du nicht sagst.
Eine viel wesentlichere Lebensberatung kam damals von völlig anderer Seite und war für die Hörer nicht ungefährlich.
Was wollen Sie wissen? Wieder wie jede Woche um diese Zeit beantworten wir Fragen unserer Hörer aus aller Welt.
Hugh Carlton Green, jüngerer Bruder des Schriftstellers Graham Green, war damals Leiter des deutschen Dienstes der BBC.
Vor mir liegt ein ganzer Stoß Briefe, den wir eben aus der Schweiz durch unsere diplomatischen Vertreter erhalten haben. Auch viele Anfragen aus Deutschland selbst sind darunter.
Green, der ab 1946 den NWDR sowie die Struktur des ARD-Hörfunks entscheidend mitprägte, war in den 1930er Jahren Deutschland-Korrespondent mehrerer britischer Tageszeitungen gewesen. Die Fragen stellt hier Marius Goring alias Unteroffizier Charles Richardson.
Diese Frage kommt aus der Schweiz. Eine Dame in Bern möchte gern wissen, warum wir nicht Störsende gegen den deutschen Rundfunk einsetzen. Fraser?
Ja, ich glaube, das kann ich mit einem Satz beantworten. Wir stören die Sendungen des deutschen Rundfunks nicht, weil wir es nicht nötig haben. Uns ist es ganz recht, wenn die Leute Goebbels Argumente hören und unsere Argumente. Und dann entscheiden, wer recht hat. Rundfunksendungen stören, das ist immer das sicherste Zeichen, dass man Angst vor der Wahrheit hat.
Das Radioprogramm lief trotz Kriegsende ununterbrochen weiter. Während am 4. Mai 1945 bereits die britischen Alliierten aus dem Funkhaus des Norddeutschen Rundfunks zu hören waren, sendete noch am 9. Mai der benachbarte Sender Flensburg NS-Propaganda. Das Land lag am Boden, viele Menschen waren ohne Orientierung. Beratung war mehr vonnöten denn je und der Rundfunk gab sie. Zum Beispiel, wenn es um Lebensmittel ging.
Da waren Kartoffeln vernichtet worden und es wurde auch auf Transportschwierigkeiten zurückgewiesen, die das verursacht hätten.
1948 übertrug der NWDR aus Köln und Hamburg öffentliche Fragestunden mit dem Titel »Der Hörer fragt, die Militärregierung antwortet«. Hier suchten deutsche Fragesteller bei den Alliierten nicht nur um Rat, sondern machten auch ihrem Ärger Luft.
Und da möchte ich die Militärregierung mal fragen, es war Ihnen doch möglich, während des Krieges Millionen von Tonnen Eisen und Stahl und Phosphor hier nach Deutschland in den Städten abzuliefern. Ob es nicht möglich war, mit den gleichen Transportmitteln diese Transportkrise eventuell hinzuzufügen.
Dankeschön. Die Frage nach Ernährung und Transportmöglichkeiten, Mr. Biermann.
Der Vergleich, werden Sie mir zugeben, ist ja wohl etwas schief.
Nachdem die Versorgung mit primären Bedürfnisgütern wieder stabil war, ging es bald um weitere Lebensfragen. Damit begann die Blütezeit der Lebensberatungssendungen. Und ein Name war ganz groß.
Herr von Hollander ist Ihnen nicht nur aus seinen Büchern bekannt, sondern der weiten Öffentlichkeit aus den zahlreichen Veröffentlichungen in der Zeitschrift Konstanze, gerade in diesen Fragen.
Walter von Hollander war Journalist und Schriftsteller und hatte in der NS-Zeit auflagenstarke Beratungsbücher geschrieben. 1940 den Bestseller »Das Leben zu zweien«. Ab 1948 antwortete er unter dem Pseudonym Frau Irene in der »Hör zu« auf Leserbriefe. Für diese Zeit ein recht progressives Format, wie der Zeithistoriker Frank Bösch meint.
Hier wurden sehr, sehr offen Probleme verhandelt, lange bevor wir später in der Bravo mit Dr. Sommer das auch für die Jugendlichen haben, die den absoluten Privatbereich betreffen.
Die Rubrik war so erfolgreich, dass man von der First Lady Irene sprach.
Die Hör zu war damals die auflagenstärkste Zeitschrift. Vor allen Dingen war sie ein Blatt, das von der gesamten Familie gelesen wurde. Und gerade deshalb hatte diese Rubrik »Fragen Sie Frau Irene« so eine starke Reichweite. Und es gibt die gut begründete Annahme, dass insofern für den Wandel der Moral, für das öffentliche Thematisieren von Problemen, diese Rubrik doch eine große Rolle gespielt hat.
Man soll nicht eines Tages in eine Ehe hineinstolpern wie in ein Bierlokal und dann wieder herausstolpern wie aus einem Bierlokal. Das ist ekelhaft und entspricht nicht dem Sinn der Ehe. Denn die Ehe ist eine sehr schwierige, ja, die schwierigste Angelegenheit des Lebens.
Hollanders Ansichten zur Gleichberechtigung und Berufstätigkeit der Frauen waren fortschrittlich. Als im Februar 1948 in den USA der erste Teil des Kinsey Reports über das Sexualverhalten der Amerikaner erschien, organisierte Hollander kurz darauf einen Diskussionsabend in Hamburg zu diesem Thema. Was der amerikanische Sexualforscher Alfred Kinsey auf der Basis anonymer Befragungen herausgefunden hatte, galt als sensationell.
Das Revolutionäre dabei war, dass die Sexualität der Frau thematisiert wurde, später dann eben auch die Homosexualität, vor allen Dingen aber auch die voreheliche Sexualität. Die Erkenntnis, dass ein größerer Teil auch der Frauen bereits vor der Ehe Geschlechtsverkehr hat, das war etwas, was angenommen wurde, aber was nun belegt wurde.
In der westdeutschen Presse wurde das Thema sofort aufgegriffen und es entstanden nun in vielen Zeitschriften Beratungsrubriken. Nicht zur Sexualität, aber immerhin wurde über Eheprobleme gesprochen, auch im Radio.
Und meine private Statistik, die ich über Ehen führe, besagt, dass nahezu alle Ehen gut gehen, in denen beide berufstätig sind. Da ist es nicht mehr so, dass Männer ermüdet nach Hause kommen und Weibi ihm den ganzen Schmutzeimer von häuslichen, von viel in Latein für Kerlchen zerrissener Hose von Bertha. Und der Portier hat doch den kleinen Adolf geohrfeicht und willst du dir das gefallen lassen, über den Kopf schüttet, sondern sie hat auch etwas zu berichten.
Für Zeitgenossen wirkte Walter von Hollander mit solchen Aussagen wahrscheinlich eher progressiv und gelegentlich auch zu progressiv, so wie hier in einer öffentlichen Sendung aus den 50er Jahren.
Ich bin dafür, dass der Staat gefälligst dafür sorgt, dass Kindergärten da sind und Babybewahranstalten, sodass die Frau in Ruhe ihrem Beruf nachgehen kann. Und dann hat sie abends... Bitte. Jetzt sage ich noch was viel Schlimmeres. Das können Sie doch lauter Nein schreien. Das ist nicht Folgendes. Hausfrau ist kein Beruf. Ja.
Nachher diskutieren
wir. Ja? Ja. Es ist keine Arbeit, zwei Zimmer und zwei Kinder und Mann in Ordnung zu halten.
Das Chaos der Nachkriegszeit weckte in den 50er Jahren das Bedürfnis nach Ordnung. Konservative Werte, vor allem in Ehe und Familie, wurden hochgehalten. Auch wenn sie der Realität längst nicht mehr entsprachen.
Es wird ja oft betont, dass wir in den 50er Jahren die heile Familie haben. Das Gegenteil ist richtig. Es gab nie so viele kaputte Familien, nie so viele Familien mit Alleinerziehenden. Die sexuelle Praxis war in den 50er Jahren viel liberaler als das Bild, das wir von der Ära Adenauer normalerweise haben. Und insofern war die Praxis längst eine andere, bevor das öffentliche Sprechen anders wurde.
Ab 1947 arbeitete Walter von Hollander als verantwortlicher Redakteur für die Beratungssendung »Der Hörer hat das Wort«. Hier wurden die Hörer allerdings nur brieflich beteiligt. Es gab noch immer ein tiefes Misstrauen, die Leute selbst und live sprechen zu lassen, aber es war ein Anfang.
Es ist ein weiterer Schritt auf dem Wege zu versuchen, diese Einseitigkeit der Kommunikation, dass einer sendet für viele, zu korrigieren, indem man sagt, von den vielen kommen einige aber auch zu Wort.
Es kamen die typischen Nachkriegssorgen der Bevölkerung zur Sprache, die NS-Vergangenheit aber wurde so gut wie ausgespart. Als in einer Sendung zum Thema Antisemitismus hasserfüllte Hörerbriefe verlesen wurden, kam es in einem jüdischen Altersheim zu panischen Reaktionen. Themen, die in der Hörer hat das Wort nicht zur Sprache kommen durften, waren zum Beispiel Fragen zur Intimsphäre. Doch in einer Reihe, die ab Dezember 1952 im NWDR lief und die einmalig in der deutschen Hörfunklandschaft war, wurde nur noch darüber gesprochen und in völlig neuartiger Form.
44777.
Guten Tag, ist dort Dr. von Hollander?
Ja.
Ja, ich habe eine Frage.
Möglicherweise wurde der Titel »Was wollen Sie wissen?« von der gleichnamigen BBC-Sendung aus dem Krieg übernommen. Die Gespräche der Anrufer wurden aufgezeichnet. Es war die wahrscheinlich erste Call-in-Sendung der deutschen Rundfunkgeschichte, auch wenn sie noch nicht live war.
Die Sendung, glaube ich, kannte jeder, der sich für Radio interessiert hat und Radio gehört hat, weil es auch eine besondere Form der Sendung war, weil man das noch nicht kannte.
Birgit Meyer hat die Sendung schon früh gemeinsam mit ihren Eltern gehört. Mit 18 Jahren fing sie dann als Tontechnikerin beim NDR an. Sie hat ab Ende der 60er Jahre mit dem damals fast 80-jährigen Walter von Hollander zusammengearbeitet.
Guten Tag, Christel, Ingeborg, Gerda und wie ihr alle heißt, die ihr in den nächsten Wochen zur Jugendweihe geht. Heute darf ich doch noch mal ganz freundschaftlich und vertraut du zu euch sagen, ja?
Auch im Rundfunk der DDR gab es Lebensberatungssendungen, die aber zunächst noch eher wie vor dem Krieg von oben herabkamen und staatserhaltend waren.
Habt ihr euch eigentlich schon Gedanken über eure Kleidung an eurem Festtag gemacht? Das ist doch gar nicht so unwichtig, nicht wahr?
In der Folge versucht die sich freundlich, jovial und mütterlich besorgt gebende Sprecherin, die Jugendweihe-Anwärterinnen des Jahres 1958 von modisch zu ausgefallenen Wünschen abzubringen.
Und kurze Handschuhe aus weißem Simplex sehen zum Wollkostümchen bei weitem besser aus als Perlonhandschuhe. Und noch eins, sei darauf bedacht, dass dein Haar gepflegt und natürlich aussieht.
Eine höhere Beteiligung live im Radio wäre für die DDR zu jener Zeit zwar noch nicht in Frage gekommen, das hieß aber nicht, dass Hörerreaktionen nicht wahrgenommen wurden, wie der Zeithistoriker Christoph Klassen meint.
Man hat Hörerbriefe sehr ernst genommen. Das waren Wünsche der Bevölkerung, ja, und die Bevölkerung war in der Idee der Diktatur des Proletariats ja das zentrale Organ. Und demzufolge hat man das sehr ernst genommen, was die Hörer wollten. Vieles von dem, was die geäußert haben oder so, wurde halt nicht öffentlich, sondern man hat das dann intern in irgendeiner Form bearbeitet und beantwortet.
In den 60er Jahren rückte sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik ein Thema in den Fokus, das nun auch in der NDR-Sendung »Was wollen Sie wissen?« auf ganz neue Art zur Sprache kam.
Ich kam vom Lande, ich war ein naives, junges Mädel und ich bin bestimmt rot geworden bei manchen Geschichten.
Das Thema Sexualität.
Es ging zum Beispiel um, wann darf man Sex miteinander haben, vor der Ehe oder nicht, ne? Muss man verlobt sein? Und es gab ja damals noch den Kuppelparagraphen zum Beispiel. Ne? Also man konnte ja nicht einfach seinen Freund aufs Zimmer holen, denn im Zweifel, wenn die Nachbarn gepetzt haben, dann waren die Eltern dran.
Das Thema nahm immer mehr Raum ein und die Art, darüber zu reden, veränderte sich. 1971, im letzten Jahr seiner Beratungstätigkeit, geriet auch Walter von Hollander an seine Grenzen.
Es ist nämlich so, dass sehr viele Leute von dem Partnertausch und von dem sogenannten Gruppensex sehr angezogen werden.
Ja, ich meine, bei uns war das auch so. Ich hatte es zwar anfangs auch nicht für nötig empfunden, aber mein Mann hat mich nicht direkt überredet. Ich war dann bereit, das auch mitzumachen.
Ja, ja. Ich kann Ihnen so schwer da raten, es sind für mich auch neue Probleme. Mhm. Mir fällt nur auf, dass man darüber nachdenken muss, warum es so häufig ist, denn Sie sind doch ein ganz durchschnittliches Ehepaar.
Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Dass das keine Floskel ist, merken Sie gleich, wenn ich unseren heutigen Gast begrüße. Es ist Dr. Siegfried Schnabel aus Karl-Marx-Stadt.
Auch in der DDR gab es Lebensberatung in puncto Sexualität. 1975 startete die Sendung Liebe, Persönlichkeit, Sexualität, Gesundheit. Beratender Gast war Dr. Siegfried Schnabel, seines Zeichens Psychotherapeut und Sexualwissenschaftler.
Aber Impotenzerscheinungen verwitweter Männer beim Versuch der Wiederaufnahme des Verkehrs sind keine Seltenheit.
Schnabel hatte 1969 das Beratungsbuch der DDR veröffentlicht, Mann und Frau intim. Fragen des gesunden und des gestörten Geschlechtslebens. Hier wurde nicht lange um den heißen Brei herumgeredet. Man kam gleich pragmatisch-sozialistisch zur Sache.
Ja, eine Hörerin aus Zeitz meint, eine Frau, die den ganzen Tag mit Berufs- und Hausarbeit ausgelastet ist, kann abends nicht noch Interesse am Sex haben. Auch ein Hörerbrief.
Wenn sie völlig erschöpft und todmüde ins Bett sinkt, sicher nicht. Und ihr Mann sollte sich fragen, wie es mit der häuslichen Arbeitsteilung steht. Aber das durchschnittliche Arbeitsvolumen sexuell kühler Frauen ist nachweislich nicht größer als das jener mit stärkeren sexuellen Bedürfnissen, deren Befriedigung diese Frauen nicht als zusätzliche Belastung meiden, sondern zur Entspannung wünschen.
Es fängt eben in den 60er Jahren an, dass offen über Sexualität gesprochen wird, in beiden Teilen Deutschlands. Und dann gibt's im Westen gibt's den Oswald Kolle und im Osten gibt's eben diesen Schnabel. Und das läuft ziemlich parallel, finde ich. Also es ist sehr ähnlich.
Die neue Offenheit gegenüber der Sexualität war keine Folge der westlichen 68er-Revolte, sondern setzte bereits ab Mitte der 60er Jahre ein. Entscheidend war der gewachsene Wohlstand in Ost und West.
Auch in der DDR war es so, dass die soziale Realität sich einfach änderte. Also die Arbeitszeiten wurden kürzer, die Frauen waren dadurch, dass sie selber gearbeitet haben, nicht so abhängig von den Männern. Und das ermöglichte eine freiere Partnerwahl und auch den Wechsel von Partnern und eben dann ein anderes Bedürfnis, über Sexualität auch zu reden.
Im Westdeutschen Hörfunk explodierten die Beratungssendungen ab den 70er Jahren geradezu. Aber im Gegensatz zur DDR setzte man auf Mitmachradio.
Hallo Ü-Wagen ging 1975 an den Start. Moderatorin Carmen Thomas hatte sich ihre Sporen bereits in anderen Formaten wie dem aktuellen Sportstudio oder 3 nach 9 verdient. In Hallo Ü-Wagen brachte sie alltags- wie auch Tabuthemen zur Sprache. In der Sendung konnten sich interessierte Laien bei Fachleuten Rat holen. So zum Beispiel in einer Sendung zum Thema Selbstbefriedigung. Unter den Experten der Psychologe, Soziologe, männerbewegte Schriftsteller und Tabubrecher vom Dienst Volker Ellis Pilgrim.
Und ich mache mal gleich die Probe, mal bitte jeder die Hand hochheben, wer heute Morgen, gestern oder in der letzten Woche gewichst hat. Ja, es meldet sich hier 3 Jungs.
Nicht? Das ist nicht mehr, Sie können nicht zählen.
Ja, also mit mir 1, 2, 3, 4, 5. Sind Frauen auch dabei? Ah, ja, ja.
Ich wollte was bewegen mit der Sendung, weil ich erkannt hatte, es ist so kompliziert, sich in dieser Welt zurechtzufinden. Es gibt so viel Scham und so viel Scheu und so viel Elend dadurch, dass ich gesagt habe, so ein Rundfunk hat die Chance, Menschen Türen zu öffnen, die sie alleine nicht aufkriegen.
Herr Pegel?
Ich möchte noch mal eine Lanze für die Selbstbefriedigung brechen, insofern, dass es eben ein Teil, ein Drittel der Sexualität zum Menschen gehört. Die Nina Hagen hat mal gesagt, Selbstbefriedigung ist etwas Künstlerisches. Die schöpferische Kraft wird gelockert und heraufbeschworen durch Selbstbefriedigung. Ich könnte nicht schreiben, wenn ich nicht wichsen würde.
Aber es möchte ja vielleicht nicht jeder Künstler sein, Herr Pilgrim.
Die langlebigste aller Beratungssendungen im Deutschen Hörfunk sollte allerdings Was wollen Sie wissen? Im NDR bleiben. 1971 übernahm Dr. Erwin Markus die Aufgabe von Walter von Hollander. Wie auch Hollander war Markus kein Psychologe, sondern Richter.
Markus, guten Abend.
Ja, das ist schon guten Abend. Ich habe eine Bitte an Sie. Und zwar handelt sich das um meine Tochter. Die ist 16 Jahre alt, ne? Die hat keine Ahnung von Männern. Sie verabscheut sozusagen die Männer. Und hat auch keine Erfahrung damit. Nur wollte ich Sie fragen, wo das dran liegen könnte.
Sie sind verheiratet?
Nein, ist meine Stieftochter. Ja, mit 16 Jahren ans Mädel muss man ja ein bisschen Ahnung davon haben. Und dann will ich sie mal ein bisschen aufklären, aber sie will da nichts von wissen. Hm. Auch wenn ich ihr zu nahe komme, ich habe das mal so von hinten rum versucht und so.
Was heißt das? Das
könnte sich sehr kratzbürstig werden.
Ja, was heißt zu nahe kommen?
Ja, zum Beispiel, wenn sie abends zu Bett geht, dann gebe ich sie ab und zu mal einen Gutnachtkuss auf der Wange.
Ja.
Und wenn ich sie auf den Mund küsse, Das macht sie nicht harm, da wehrt sie ab.
Das kann ich recht gut verstehen. Das ist eine ganz natürliche Reaktion bei einer 16-Jährigen.
Erwin Markus war auch in der Lage, auf solch verstörende Anrufe zu reagieren, die auf sexuelle Übergriffigkeit hindeuteten. Er konnte sich erstaunliche 28 Jahre halten. Erst im Jahr 2000 wurde die Sendung eingestellt. Das populärste Format heute ist Domian im WDR-Fernsehen und Radio. Das neuartige Format hatte Jürgen Domian vom sogenannten Talk Radio in den USA übernommen.
Die Sendung ist ja keine reine Beratungssendung. Es ist ja eine Mischform zwischen einem journalistischen Format, einem Beratungsformat und auch einem Entertainment-Format. Wenn ich mit einem Sterbenden spreche, bin ich in der Rolle des Seelsorgers. Wenn ich mit einem Anrufer von Pegida spreche, bin ich in der Rolle des Journalisten. Und wenn ich über den neuesten Dschungelkönig mich unterhalte, bin ich in der Rolle eines Entertainers. So gab es das noch nicht.
Domian startete 1995. Er verbindet bis heute, ganz in der Tradition der Radioberatung seit der Weimarer Republik, Unterhaltung mit aufklärerischer Absicht.
Wir waren das erste öffentlich-rechtliche und öffentliche Format überhaupt, das ausführlich über sexuellen Missbrauch gesprochen hat.
Das Prinzip der Sendung ist, dass jedes Problem ernst genommen wird, was ihr naturgemäß auch den Vorwurf einbringt, voyeuristische Bedürfnisse zu befriedigen.
Wir hatten zum Beispiel am Anfang große Schwierigkeiten mit der katholischen Kirche. Das war ja auch klar. Wir sind ja nun gerade im Bereich der Sexualität in Tabuzonen eingedrungen, die niemals öffentlich besprochen wurden. Noch nie.
So, jetzt habt ihr euch aber zum Thema verhängnisvoller Sex gemeldet. Warum?
Genau, richtig. Ja, und es ist ein Malheur passiert. Beziehungsweise beim Oralsex ist mir die Schulter ausgekugelt und habe seitdem auch Probleme damit.
Heute hat die katholische Kirche mit Domian keine Probleme mehr.
Ich war mal zu Gast in einer Talkshow zusammen mit dem heutigen Kardinal Marx. Und wir haben dann danach noch ein bisschen miteinander geredet. Und da sagte er, ja, in Sachen Sexualmoral sind wir natürlich anderer Auffassung als Sie in vielen Dingen. Aber im Grunde ziehen wir am gleichen Strang. Und das, was Sie da machen, ist eine Form von moderner Seelsorge.
Die evangelische Kirche zeichnete Domian 2015 aus. In der Laudatio wurde er als Seelsorger der Nation bezeichnet. Das wundert den Medienpsychologen Daniel Salber nicht.
Bei Domian ist mir aufgefallen, wie normativ er mit den Leuten, die anrufen, umgeht. Er kommt schnell auf Vorwürfe, was haben die falsch gemacht, die müssen auch jetzt Buße tun. Also wie so ein Pfarrer. Dr. Markus und sein Vorgänger Dr. Hollander, die hatten einen eher psychologischen Weg, indem sie den Leuten sagten, ach, seid nicht so streng, gibt's noch eine andere Sichtweise.
Domian zeigt Haltung. Das schätzen auch Hörer, die anderer Meinung sind.
Das war auch immer ein Grundsatz. Wir können hier mit allen reden, solange man diskutieren kann. Das ist doch immer auch eine Chance. So ist es genauso bei Hooligans und auch bei Nazis. Oftmals machen wir auch die Erfahrung, dass Leute hier anrufen, die schon irgendwo eine kritische Stimme in sich gehört haben und fast schon eine Sehnsucht haben, daraus gezogen zu werden. Also muss man das doch machen.
Heute, anders als in den 70er Jahren, und das sieht man an Domia, brauchen die Leute offenbar eher so jemanden wie ein Pastor, der ihnen sagt, wo es lang geht. Das war in den 70er Jahren noch anders. Da war es sozusagen umgekehrt. Da war noch die Gesellschaft fest in traditionellen Strukturen, die waren noch wirksamer als heute. Und da war die Beratungssendung eher so, zu sagen, ach, werde mal locker, das kann man auch anders drehen, macht's euch nicht so schwer.
Auch heute noch gibt es Beratungssendungen im Hörfunk, die aber nicht mehr die Breitenwirkung haben wie Was wollen Sie wissen, Hallo Ü-Wagen oder Domian. Vieles ist heute ins Internet abgewandert, aber das Bedürfnis ist noch da. Und vieles spricht dafür, dass es, solange es Radio gibt, auch Beratungssendungen geben wird.
Radio ist so ein Medium, das dafür auch ein Stück weit prädestiniert ist, weil über diese Stimme wird Intimität hergestellt. Also das bietet, glaube ich, einen Raum, um sich sowas wie eine soziale Beziehung vorzustellen. Ich glaube, diese Form von intimer Verhandlung sehr privater Dinge, das ist was diesem Medium durchaus auch angemessen ist.
Jetzt müssen wir weiter. Entschuldigen Sie, wenn ich so dremmele. Sie haben doch noch was auf dem Herzen.
Ratgebersendungen im Deutschen Hörfunk. Sie hörten ein Feature von Ralf Beiderkellen und Christian Berndt. Es sprachen die Autoren Olaf Ölstrom und Ulrich Lipka. Technik Christiane Neumann, Regie Carina Lüttke.